MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Zuseher und Zuseherinnen, bei dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. Wir haben heute wieder mal die große Ehre, Thomas von der Ostensacken begrüßen zu können bei uns als Gast. Wir haben immer wieder in den letzten Monaten schon über die Situation im Iran gesprochen, über den amerikanisch-israelischen Krieg gegen das iranische Regime und was alles so daraus folgt oder nicht folgt oder was man daran überhaupt noch ernst nehmen kann oder auch nicht. Jedenfalls heute eben wieder einmal aus dem Nordirak zugeschaltet. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo, guten Morgen.
Fangen wir vielleicht an mit der Situation ich nehme an, Süleymaniyah bist du. Wie stellt sich die Situation jetzt aktuell dort dar? Ich meine, die letzten Tage ist immer wieder hin und her zwischen, es steht ein Abkommen bevor, der Krieg geht zu Ende, nein, der Krieg geht wieder los, es fliegen wieder Raketen, es werden wieder Angriffe geflogen, der Amerikaner und so weiter. Wie wird das in Süleymaniyah wahrgenommen? Was bekommt man davon eigentlich mit?
Momentan nur immer die Frage, sind die Flughäfen offen oder nicht? Also so, unser Problem war zum Beispiel, dass die alten Eltern einer Kollegin von mir gerade auf Hadsch waren und dann die große Frage war, kommen sie mit dem Flugzeug aus Saudi-Arabien zurück oder sind die Flughäfen zu? Weil das auch momentan so eine Lotterie ist. Man muss morgens immer gucken, ist der Flughafen offen oder nicht? Was ja auch mich betrifft, wie gesagt, nächste Woche ist mein Rückflug gebucht und ich werde auch im Zweifelsfall morgens wissen, ob ich abends fliegen kann. Was inzwischen aber meine Kollegin schon mehr besorgt als mich. Ich habe ihnen gestern gesagt, ihr werdet deutscher als wir. Ich entscheide das dann am nächsten Morgen. Also wenn nach Nordisrael Drohnen geschossen werden vom Iran und man sich aufs Dach vom Büro setzt und weiß, dass es gerade ist, sieht man die hin und wieder. Also die fliegen direkt hier über uns drüber. Wenn im März Leute wirklich gestresst gewesen sind und Angst hatten, ist das inzwischen eher so zu einer der vielen unliebsamen Realitäten des täglichen Lebens geworden, wie Hitze, nicht funktionierende Aircondition oder Staus auf den Straßen. Also es interessiert letztlich niemanden mehr besonders, was vermutlich ja auch die beste Art und Weise des Umgangs mit diesem Irrsinn ist, ist einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Ne? Ich sitze hier im Prinzip 40 Kilometer Luftlinie von der iranischen Grenze entfernt. Also das ist ja auch sehr, sehr stark. Also ich bin letztens mal an einem der Häuser hier bei uns in der Nachbarschaft vorbeigelaufen, das zu einer iranisch-kurdischen Partei gehört hat. Das ist halt bombardiert worden. Da sind 5 Minuten Gehweg von hier. Also du weißt schon, dass das, was hier passiert ist. Und wie gesagt, der März hat seine Spuren hinterlassen. Aber jetzt ist es einfach, wie gesagt, eine der vielen lästigen Dinge des Alltags, mit denen man sich irgendwie mit möglichst viel Humor rumschlagen muss, weil ansonsten wird man irre dran.
Du hast gerade erwähnt, einen Angriff auf ein Haus da bei dir in der Gegend. Das gab es ja im März immer wieder, also auch iranische Angriffe auf kurdisch-iranische Einrichtungen oder Parteien, Niederlassungen im Nordirak. Gibt es die nach wie vor? Gibt es nach wie vor iranische Angriffe im Nordirak?
Nee, sie haben extrem abgenommen. Also es gibt immer noch mal so hin und wieder Angriffe auf aber dann die eher die Basen, ne? wo die Peschmerga sitzen. Also das war ein Stadtbüro von der Kumala. Ne? Aber auch das hat nachgelassen, weil klar ist, diese ganzen Planungen, die es da mal gegeben hat, mit iranisch-kurdischen Parteien und Milizen, die sind ja, haben wir drüber gesprochen, im Prinzip in der ersten Woche des Krieges vollkommen in die Luft geflogen. Das heißt, die Iraner haben sich da inzwischen auch komplett drauf eingerichtet. Also die Grenze ist im Prinzip eine Sperrzone auf iranischer Seite. Es sind sehr viele Truppen da jetzt stationiert. Und ja, da wird meiner Ansicht nach nichts mehr groß passieren. Das heißt, die Bedrohung seitens dieser iranisch-kurdischen Gruppierung hier im Nordirak ist im Prinzip auch verschwunden. Also die hätte funktioniert, wie gesagt, wenn man es mit dem Regime Change in Teheran ernst gemeint hätte. Davon war das ein wichtiger strategischer Teil, da der Regime-Change an Tag 2 des Krieges im Prinzip beerdigt worden ist, ist dieses Element auch nicht mehr wichtig.
Lass uns darüber auch noch sprechen, aber ein bisschen später. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Du hast über die Unannehmlichkeiten des Alltags gesprochen, mit denen die Leute in Süleymaniyah und im Irak zu kämpfen haben. Du hast bei uns auf der Webseite jetzt auch einen Artikel darüber geschrieben. Also eine dieser Unannehmlichkeiten sind offenkundig die Temperaturen. Erzähl mal ein bisschen, wie sich das Wetter so darstellt im Irak momentan.
Also draußen, Anfang Juni, muss man betonen. Wir sind ja eine Stunde vor euch, ne? Und die Temperatur auf unserem schattigen Balkon, wir haben wirklich sehr, sehr viele Bäume gepflanzt und einer Fahrer ist leidenschaftlicher Gärtner, also unser Büro ist extrem grün. Draußen sind es jetzt 36 Grad um 12. Das heißt, heute Nachmittag um 3, denke ich, kommen wir auf 38 heute, das ist der 10. Juni. Ne? Bagdad ist seit Tagen mittags zwischen 44 und 45 Grad und Basra ist noch heißer. Und ist es Juni, also das geht alles nochmal im Juli und August hoch. Natürlich heizen sich diese Städte wie Backöfen auf. Also es wird auch nicht, abends wird es nicht mehr, schon jetzt nicht mehr kühl. Ne? So. Und letztlich, das Leben hat sich komplett schon jetzt in die Abend- und Nachtstunden verlagert. Also ich bin wirklich sehr, sehr hitzeresistent. Also ich hasse Kälte, ich habe kein Problem. Also jetzt zum Beispiel um 2 alleine auf den Markt zu gehen, ist eine Tortur, ne? Und ich kann das ja relativ gut beurteilen. Ich hatte darüber auch geschrieben, weil wir waren ja seit den frühen 90er Jahren hier. Und Süleymaniyah ist eigentlich, weil es eben in den Bergen liegt, eine relativ kühle Stadt im Irak. Und ich erinnere mich noch, wir im August waren 35 Grad wirklich heiß. Also wir konnten nachts nur mit Ventilatoren schlafen. Und ab Ende April ohne Aircooler oder Aircondition kannst du dich in keinem Raum hier mehr aufhalten. So. Und das ist ja wirklich was man also Jahrzehnt für Jahrzehnt verfolgen kann. Und diese Studie, die ich erwähnt habe, was auch wenn man mit Leuten aus dem Restirak redet, also Basra ist inzwischen im Sommer über 50 Grad normal. Und es hat jetzt diese Studie gegeben, also Basra ist die Stadt, die am allermeisten vom Klimawandel, Millionenstadt, die weltweit am allermeisten vom Klimawandel leidet. Und wenn das so weitergeht, wird sie irgendwann nicht mehr bewohnbar sein. Ja? Weil das ist klar, das ist ja auch so ein Teufelszirkel. Also du brauchst Aircondition, Aircooler, die heizen wieder die auf, verbrauchen unheimlich viel Elektrizität. Wir machen ja selber auch jetzt viele Projekte, dass man das hier auch Solar und so umstellt. Aber die Ursachen für diese Erhitzung liegen natürlich nicht im Irak. Also egal, wenn man hier kann man nur noch auf dieses sozusagen auf Resilienz setzen. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, Temperaturen über 45 Grad sind für Menschen irgendwann tödlich. Also wir können damit nicht umgehen und ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen. Also wenn du hier in der Sonne eine Viertelstunde jetzt in der Sonne rumlaufen würdest, ein normaler Europäer hätte einen Hitzschlag oder weiß der Geier was, weil es ist wirklich brutal heiß. Also, weil gerade Weltmeisterschaft ist, nur damit man sich ein Bild machen kann, bei der letzten waren die Spiele oft mittags. Und ich habe hier oben die Ecke bei uns im Büro so eine Kneipe, so ein Café, wo ich immer die Weltmeisterschaft angucke und hatte diese französischen Espondrie-Schuhe, die so eine relativ dünne Gummisohle haben. Und nach 10 Minuten war das Gummi an der Sohle weg. Einfach auf der Straße weggeschmolzen. Das sind die Temperaturen hier.
Ich meine, hohe Temperaturen kennt man natürlich auch aus jetzt Städten wie Dubai oder Abu Dhabi, aber das sind halt einfach reiche Städte, die halt mit den enormen Kosten halt dann auch entsprechend für Kühlungen und alle möglichen Sachen sorgen können. Das ist ja in Basra nicht der Fall. Das ist ja auch nicht zuletzt dank unter Anführungszeichen Saddam Husseins Wirken dort alles andere als eine reiche, prosperierende Region.
Ja, nee, Bagdad auch. Also ich meine, und Hitze trifft natürlich arme Leute. Also wir müssen uns ja mal vorstellen, ich habe gerade die neuen Zahlen von der UN zugeschickt gekriegt. Im Irak leben immer noch 350.000 IDPs in irgendwelchen Containercamps oder irgendwas, die jetzt bei Jesiden ist es das 12. Jahr, die dieses Sommer in diesen ISO-Box-Containern zum Teil überleben müssen, die sich aufheizen wie irgendwas. Ne? Und natürlich, das ist das zweite Problem. Also auch, wobei in Dubai redet man dann über die Araber, oder die ihre riesen Villen haben. Und man redet nicht über die pakistanischen und bangladeschischen und indischen Gastarbeiter. Und du warst selbst letztens in Abu Dhabi, wenn du da in die Vororte fährst, wo die Leute, die die Arbeit in diesen Golfstaaten machen, leben, sieht die Situation auch schon wieder ganz anders aus. Aber ja, das Perfide an dieser Erhitzung ist, das trifft eben arme Länder. Ja? Und ist es ja nicht nur hier im Irak. Also Indien und Pakistan hatte in Reihe im vierten Jahr die heißesten Frühlinge, wo Temperaturen eben auch über 40 Grad schon jetzt gegangen sind, ne, in der Monsunzeit, was da nochmal heftiger ist, weil das sind im Durchschnitt ärmere Länder als der Irak es trotz all dem ist. Ne? Und dazu kommt natürlich, dieses Jahr ist gut, es hat wirklich mal geregnet im letzten Winter, also die Staudämme sind zum ersten Mal voll, was zumindest für eine halbwegs brauchbare Elektrizitätsversorgung sorgt, weil die Hauptelektrizität im Irak kommt von diesen großen Staudämmen hier im Norden. Aber das ist das erste Jahr nach 10 Jahren. Und das ist aber auch Teil dieses Dramas hier, weil Syrien leidet momentan wahnsinnig unter Überflutung. Der Boden ist völlig ausgetrocknet und den letzten Winter hat es extrem viel geregnet. In Syrien ist der große Staudamm, Euphrat-Staudamm übergelaufen, weil die Türkei ihre aufgemacht hat, ne, um das Wasser loszuwerden. Syrien, der Boden hat überhaupt keine Fähigkeiten, solche Wassermassen mehr zu absorbieren. Und in Nordsyrien leiden die Menschen unter Überschwemmung. Das ist die andere Seite. Also man freut sich, dass es endlich mal regnet und die Folge sind dann aber Massenüberschwemmungen und zerstörte Dörfer und so weiter und so fort. Ja, und das ist halt wirklich. Also man denkt immer, jetzt kommt die UN und fügt noch die Klimaflüchtlinge dazu. Haha, was soll das denn sein? Es ist wirklich so. Ich denke, also wir haben jetzt, ich habe darüber ja auch geschrieben, im Irak schon eine Binnenmigration der reicheren Leute, die sich alle hier in Kurdistan Apartments kaufen und im Sommer hier nach Kurdistan kommen, weil es einfach kühler ist. Ne? So, das können sie machen, weil sie Kohle haben. Aber ärmere Leute können nicht einfach mal sagen, boah, wir kaufen uns jetzt noch eine Dreizimmerwohnung in Sulaymaniyah oder Erbil. Wie sollen die sich ihre Zukunft gestalten? Ja, und dasselbe betrifft natürlich noch massiver den Iran. Also der Irak hat ja immerhin noch Euphrat und Tigris als zwei große wasserführende Ströme. Der Iran hat ja noch nicht mal irgendwelche Flüsse und trocknet aus und leidet unter genau derselben Hitze.
Ja, also die Berichte, speziell Teheran und so weiter, über Wasserknappheiten gab es ja jetzt schon längere Zeit oder Wassermangel in Großstädten, unter anderem in Teheran, gab es ja schon auch vergangenes Jahr ganz dramatische Berichte. Ja, kommen wir zum Iran. Heute in der Früh habe ich mit großem Erstaunen gelesen, der Krieg ist beendet, es gibt ein Abkommen, alles ist gut, oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Also so habe ich zumindest bei Trump gelesen. Wie habe ich da was falsch verstanden?
Also ich habe dieselbe Schlagzeile gelesen wie du. Und gestern Nachmittag haben wir noch gelesen, jetzt kommt der ganz große Militärschlag. Das waren gestern Nachmittag die Meldungen, oder?
Ja gut, wobei das, ich meine, gestern habe ich mir schon gedacht, wir sind irgendwie in einer Zeitmaschine gefangen. Also der Ablauf, Trump kündigt an, den Iran in Grund und Boden zu bomben, nur am Abend dann alles abzublasen und zu sagen, es steht ein großartiges Abkommen bevor. Das hatte ich irgendwie so im Hinterkopf, das hatte ich irgendwie schon mal erlebt. Also da war doch schon mal was.
Ja, also CNN hat sich Donnerstag, am hiesigen Wochenende, vorgestern die Mühe gemacht, mal zu zählen, also vorgestern waren es 37 Ankündigungen von dem zwischen 2 Tagen und einer Woche bevorstehenden Abkommen.
Jetzt in den letzten Tagen sind sicher nochmal etliche dazugekommen, also wir haben die 40er da auch schon sicher geknackt mittlerweile, ja. Locker.
Also es ist, wie wir anfangs sagten, die Haltung hier in Irak-Kurdistan, das alles nur noch als eine lästige irgendwie Geschichte wahrzunehmen, ist vermutlich die beste, mit der man dem begegnen kann, weil wir wissen auch, der Iran hat jetzt schon gesagt, wir wissen von dem großen Abkommen nichts, dass da irgendwie in der Pipeline ist. Und selbst wenn es da irgendein Memorandum of Understanding, es geht ja auch nicht um ein Abkommen. Also wir dürfen, worüber ja niemand redet, also seit 6 Wochen geht es um ein Memorandum of Understanding als Grundlage eines länger anhaltenden Waffenstillstands, um dann die zentralen Fragen, von denen wir alle wissen, sie sind nicht lösbar zu diskutieren. Also das ist kein Abkommen, sondern das ist sozusagen die Grundlage für Verhandlungen zu einem Abkommen. Oder? Habe ich da aber was falsch verstanden?
Nein, und Teil des Waffenstillstands ist ja auch, dass eigentlich seit 2 Monaten die Straße von Hormuz schon wieder frei sein müsste. Genau. Das wurde ja damals vereinbart. Das ist ja auch, soweit ich das überblicken kann, bis jetzt nicht geschehen. Obwohl doch, Trump also jetzt ja verkündet hat,
von Trump die Meldung, sie hätten heimlich 100 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormuz geschmuggelt. Nur wusste sein eigener zuständiger Minister in einer Befragung des Kongresses davon nichts. Und das gab einen leicht peinlichen Auftritt, weil, wie gesagt, also man schmuggelt jetzt auch 100 Millionen Öl nicht wie irgendwie 5 Diamanten irgendwo durch die Gegend, sondern das ist ja nun auch nichts, was man einfach mal so in der Hosentasche irgendwie mit sich rumträgt. Das ist als Irrsinn. Und ich denke, das Interessante ist, dieser Irrsinn hat aber letztlich auch wieder System, weil wir inzwischen, also diese US-Administration ist letztlich was das hätte Guy Debord gefallen, so als das Spektakel, ne, die Kultur des Spektakels. Also man behandelt Ereignisse wie irgendwelche Events, die man selber kreiert. Also was sehr faszinierend ist, zwischen einem schwachsinnigen Cage-Fight auf dem Südrasen des Weißen Hauses, den man ja selber sozusagen in Szene setzt, und einem Krieg im Iran gibt es letztlich in der Art der Darstellung und der Diskussion darüber eigentlich kaum keinen Unterschied mehr. Was mir gestern auffiel, als das Weiße Haus wieder eins dieser völlig bekloppten KI-Bildchen auf seine Seite stellte, mit Uncle Sam als Cage-Fighter und unten drunter schrieb: History is made. Also, History macht man nicht nicht in Events, ne? So. Und Trump behandelt irgendwie diesen Iran-Krieg, als sei er ein Event. Und nicht irgendetwas anderes. Und irgendwie funktioniert aber Realität nicht so, dass ihm das Realität wie Mitarbeiter des Weißen Hauses morgens lesen, was auf Trumps Zuschall nachts um 4 veröffentlicht worden ist. Das führt dazu, dass man einfach immer den Motor immer höher dreht, auch sprachlich, nur kein Millimeter vorankommt. Und ich denke, da war eine ganz, ganz gute Analyse letztens von jemandem, der sagt, also da ist Trump jetzt in seine eigene Falle gelaufen, weil das konnte er früher strategisch extrem gut innenpolitisch einsetzen. Also dass man sozusagen alles wie Events behandelt, mit Drohung und so weiter und so fort. Nur die Regierung in Teheran ist auch nicht blöd und hat das schon vor langer, langer Zeit verstanden, ne?
Ja, wozu er natürlich kommt mittlerweile, dass man ja einfach weiß, dass diese Drohungen einfach nichts sind als heiße Luft über weite Strecken. Also die Trumps Drohungen jetzt, was weiß ich was, in Grund und Boden zu bombardieren, hat man jetzt schon so oft gehört. Und jeder Mensch, und es ist ja offensichtlich, dass Trump nicht in diesen Krieg zurück will und eigentlich dort raus will, so schnell wie es irgendwie geht, wenn ihn die Iraner nur lassen, auf irgendeine halbwegs respektable Art und Weise. Und nicht einmal das ist sicher, ob er sich damit...
Das ist jetzt das Problem. Trump versucht, den Iran so einzuschüchtern wie ein Mitarbeiter im Weißen Haus. Die haben reale Angst vor Trump. Die Jungs da in Teheran haben eben keine Angst mehr vor Trump. Und damit funktioniert diese ganze Strategie nicht. Ne? So. Und wird dann irgendwann zu einem unglaublich langweiligen Spektakel. Noch nicht mal zu einem Spektakel. Also heute Morgen wiederum ist es jemand aufgefallen, dass die Meldung von Trump, der Krieg ist zu Ende, der ja also in Menschheitsgeschichte vielleicht eine der zentral wichtigsten Meldungen schon vermutlich in mesopotamischen Zeiten vor 3000 Jahren gewesen ist, der Krieg ist zu Ende, nicht mehr auf der Titelseite der New York Times auftauchte. Also die Meldung, der Krieg ist zu Ende, ist keine. Und das ist schon ein Novum, weil man muss sich mal überlegen, was im Mai 1945 oder was weiß ich, was die Meldung, der Krieg ist zu Ende, für Menschen bedeutet hat. Und wir leben inzwischen in einer Zeit, in der diese Meldung, A, niemand weiß, stimmt sie, und B, ist sie noch nicht mal interessant. Und das meine ich mit diesem Spektakel. Also, weil ja auch niemand irgendeine Ahnung hat, ob da auch nur ein Gran Wahrheit in solchen Aussagen ist. Also, wir wissen ja nicht mal, gibt es überhaupt irgendein Papier, auf dem irgendjemand irgendeine Unterschrift gesetzt hat und das in irgendeiner Weise relevant ist, gibt es dieses Papier nicht, ne?
Ja, dazu kommt ja noch, also ich meine, das, was man da hört über die Eckpunkte dieses Memorandums, das da irgendwie angeblich in der Pipeline sein soll, das sind ja, also ich meine, gegen das hat ja fast noch der JCPOA, also der Iran-Deal von Obama, wie eine Glanzleistung gewirkt. Also da jetzt irgendwie irgendeine wahrscheinlich nicht mal unterschriebene angebliche Übereinkunft zu erlangen, in denen die Iraner sagen, wir wollen keine Atombombe, naja, bravo. Also dafür hat man das alles veranstaltet. Genau. Das ist schon alles sehr unglaublich. Insofern muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also historisch ist das durchaus, halt in einem anderen Sinne, als Trump das meint, aber also dass ein amerikanischer Präsident so agiert, hat durchaus historische Qualität, würde ich mal sagen. Also, dass er irgendwas absondert und mittlerweile zuckt man nochmal mit den Achseln und denkt sich, ja, was für ein Idiot.
Nein, das war, ich sag dir nur, History ist natürlich, wird gemacht, weil sich die US-Administration selbst gewählt zu einem Haufen von Lackaffen macht. Und keiner mehr irgendetwas, was sie sagt, ernst nimmt. Das geht ja nicht nur für den Iran. Man sieht ja, also, die Vorstellung, die Ukraine ist super erfolgreich ohne amerikanische Hilfe. Ja, also die Supermacht USA zerlegt sich da gerade selbst und merkt es noch nicht mal. Ja, also tut
ja, man. Das ist keine gute Entwicklung für die Welt, aber gut, so ist das nun mal. Lass uns vielleicht anstatt jetzt da im Trübsal von Trump weiter zu blasen, lass uns über was sprechen, was schon ein interessanter Aspekt ist. Hier in der medialen Darstellung war immer zu lesen, aus der Zeit des Beginns des Krieges oder im unmittelbaren Vorlauf des Krieges, dass da angeblich Netanyahu Trump überredet habe, diesen Krieg zu beginnen und das sei quasi eigentlich ein israelischer Krieg, in den die Amerikaner da irgendwie so ein bisschen hineingelogen worden wären durch Netanyahu. So legt das zumindest eine Lesart eines bekannten New York Times Artikels nahe, der vor einiger Zeit erschienen ist. Mittlerweile gibt es aber auch ganz anderslautende Berichte oder anderslautende alternative Erzählungen über die unmittelbare Vorgeschichte des Krieges. Kannst du uns da ein bisschen etwas darüber erzählen?
Ja, war ja sehr spannend, dass letztens ein wie nennt man das? Ich habe so viele englische Worte jetzt gehabt, retired Mossad, der in die Planung sehr lange involviert gewesen ist, im Prinzip da eine Geschichte erzählt hat, die das Gegenteil des New York Times Artikels erzählt hat und mir jenseits aller Sympathien oder Asympathien viel, viel schlüssiger vorkommt. Nämlich, dass es eigentlich in Israel eine sehr, sehr detaillierte und lange Planung gegeben hat auf ganz vielen verschiedenen Feldern, nicht nur militärisch, psychologische Kriegsführung, Unterstützung eben von lokalen oppositionellen Gruppen hier in Kurdistan, in Balutschistan, deren absolutes strategisches Ziel den Sturz des Regimes in Teheran gewesen ist. So, dafür hat man Agenten in den Iran geschickt, Kontakte zu allen möglichen Oppositionellen aufgenommen und so weiter und so fort. So, weil den Israelis klar ist, also dieses Regime muss gestürzt werden. Der nächste alberne Deal mit irgendwas ist kein Sieg, sondern das ist verzögert nur die Probleme. Ne? So, und laut diesem Herren war eigentlich der sozusagen hatte man das auf den Sommer diesen Jahres sozusagen anvisiert, diese gemeinsame zweiten Krieg gegen den Iran. Und dann kam diese Massenproteste im Januar und Trumps Versprechen, Hilfe ist auf dem Weg. Dann hat plötzlich die USA Druck gemacht, möglichst so schnell wie möglich diesen Krieg zu beginnen, der so eigentlich gar nicht im strategischen Interesse der Israelis lag, die natürlich gesagt haben, okay, also wenn die Amis das jetzt machen, sagen wir nicht nein. Und durch diese vorschnelle Entscheidung sind große Teile der israelischen Planung gescheitert. Also diese ganzen Planungen, die in Richtung Regime-Change gingen. Und diese Erzählung macht zumindest viele Ereignisse in den ersten Märzwochen plausibel, wo wir uns immer gefragt haben, was ist das eigentlich gerade? Ne? Also, dass innerhalb von 48 Stunden nach dem gescheiterten Enthauptungsschlag in Teheran mit diesem Angriff bei dem Khamenei, zu Tode kommst, der Einsetzung von Ahmadinejad, was ich strategisch noch immer für den allerletzten Schwachsinn halte, ne, den, der ja auch Teil dieses Plans war, und dann eben zum Beispiel Aktionen iranisch-kurdischer Parteien. Das alles läuft auf im Prinzip ein schon zumindest System-Change hinaus. Ob das intelligent war, ist eine andere Frage. Ja, so. Und Montag, also Samstag, ist der Krieg losgegangen, und Montag quasi erklärten die USA, das ist alles nicht mehr unser Ziel. Und konterkarierten damit eine unglaublich lange israelische Planung, was wir ja auch in vielen kleinen Punkten gesehen haben. Ja, dass also als eigentlich sozusagen Trump es war, der aus Grund seiner Unkontrolliertheit, Unbeherrschtheit, schnelle Ziele haben, überzeugt, man könnte den Iran wie Venezuela behandeln, auf diesen Krieg hingedrängt hat, während von israelischer Seite es eher ein Interesse gab, da noch ein bisschen zu warten. Das ist zumindest eine relativ glaubwürdige Geschichte, die Sinn macht und das Gegenteil dessen erzählt, was inzwischen ja fast schon Common Sense ist. Also die Israelis, wie sie so sind, ne, haben mit fiesen Tricks die armen Amerikaner davon überzeugt, diesen Krieg zu führen und im Prinzip in diesen Krieg reingezogen. Also wenn alles am Ende in die Hose geht, wer ist schuld? Israel. Nette Erzählung, kennen wir, macht Sinn, kommt viel Applaus von rechts und links. Und ein bisschen läuft ja im Moment auch schon dieses ganze Blame Game darauf hinaus. Also wir merken ja, ne, die Koalition zwischen den USA und Israel ist äußerst fragil. Israel ist nicht involviert in diese angeblichen Planungen. Einer der großen Streitpunkte ist Libanon. Ist jetzt die Hisbollah Teil eines Abkommens oder ist sie das nicht? Der Druck der Amerikaner ist immens groß, dass die Israelis nichts tun. Wir haben das ja bei diesem kurzen Austausch zwischen Israel und Iran hier gesehen, wo sie sich ein paar Raketen geflogen sind, sofort die Amerikaner gesagt haben, jetzt über Schluss. Na, also Ende der ganzen Angelegenheit. Und da ist es zumindest wichtig, wo man schon ahnt, wo die Reise hingeht und wer am Ende schuld an allem ist, festzustellen, dass es auch ganz andere Erklärungen und Erzählungen gibt, in denen nicht die Israelis sozusagen diejenigen sind, die das Ding an die Wand gefahren haben, sondern diese vorschnelle Entscheidung von Trump, alle Planung, die es auf israelischer Seite gab, über den Haufen zu werfen und sein tolles Venezuela-Playbook da sozusagen anzuwenden, wo ihm jeder hätte sagen können, du, Iran ist nicht Venezuela.
Gut, diese Erkenntnis hat sich anscheinend noch immer nicht rumgesprochen, zumindest nicht zu Trump. Also gestern, glaube ich, war das wohl, wie er da kurzfristig dann plötzlich erklärt hat, wir werden die Insel Karg einnehmen und wir werden das ganze iranische Öl unter unserer Kontrolle haben und das wird genauso brillant funktionieren, wie das in Venezuela schon funktioniert. Also er glaubt ja offenkundig immer noch, das ist sozusagen dasselbe in Grün.
Ja, schön. Also das war eine Aussage, um dann 3 Stunden später zu erklären, der Krieg ist zu Ende. Also wie gesagt, das sind Spektakelaussagen. Weil, wir dürfen ja nicht vergessen, also das Jahr 2026 ist erschreckenderweise bald zur Hälfte rum. Und wenn wir auf alle Aktionen der Trump-Administration in diesem Jahr zurückblicken, und die haben ja im Januar wirklich mit sehr, sehr vielen Bällen in der Luft gestartet, war mit Abstand das Einzige, wo man mit viel gutem Willen noch sagen kann, ja, das war halbwegs erfolgreich, Venezuela. Alles andere ist ja krachend gescheitert. Egal, welche außenpolitische oder innenpolitische Initiative Trump Anfang dieses Jahres angefangen hat, ist gescheitert. Also muss er sich auch an seinem Venezuela festhalten, weil sehr viel andere Erfolge hat er momentan nicht vorzuweisen, oder?
Ja, also offenkundig in den Debatten in den USA kommt halt immer wieder mit der gestohlenen Wahl 2020 daher, was ja auch so ein Symptom ist, wie es in diesen Menschen tickt.
Beziehungsweise was der Vorgängerpräsident Obama gemacht hat.
Ja, es ist auch lustig, wenn man jetzt nochmal die ganzen Tweets von damals liest, aus der Verhandlungszeit des Wiener Atomabkommens, was er da alles Obama ausgerichtet hat, über wie das so ist, wenn man mit Schwäche unbedingt ein Abkommen erreichen will, wenn jeder weiß, dass er ein Abkommen erreichen will und so weiter. Ja, also die sollte er vielleicht selber nochmal lesen, diese Tweets von damals. Aber ja, gut, lesen tut er
nicht. Aber sozusagen natürlich ist das jetzt denke ich, auch aus israelischer Seite, wo auch wahnsinnig viele Fehler gemacht werden, Wahlen anstehen und in allen Umfragen Netanyahu nicht besonders gut dasteht, ein Riesenproblem, nicht zu wissen, was in Zukunft passiert. Und das geht ja nicht nur die Regierung an, sondern das ist etwas, was einfach schlicht und ergreifend jede Bürgerin und Bürger in Israel betrifft. Und wenn du jetzt Meldungen hast, dass Israel dass die USA Israel Code Orange gestellt haben, also als große innenpolitische Bedrohung im Geheimdienstsystem, weil die Israelis anfangen, ihre Geheimdienste darauf anzusetzen, Informationen zu bekommen, was die USA eigentlich mit dem Iran besprechen, dann ist das schon auch ein Zeichen, dass dieses Bündnis da gewisse Risse hat, ne?
Ja, beziehungsweise ist es für mich auch eher ein Zeichen, dass es da innerhalb der MAGA-Bewegung in den USA sozusagen auch einen internen Zwist gibt. Also dieser Flügel von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten, der ist ja offenkundig darum bemüht, sehr viel mehr Distanz zwischen die USA und Israel zu bringen. Also auch jetzt jüngst die Aussage von Vance, ja, die USA werden ein großartiges Abkommen mit dem Iran machen und wenn es den Israelis nicht passt, ist das deren Problem. Das interessiert uns nicht. Also auch das, also abgesehen davon, wenn das so ein großartiges Abkommen ist, warum sollten die Israelis was dagegen haben? Also das ist ja auch ein völlig illogischer Gedanke. Aber auch das war ja so ein symbolischer Akt sozusagen öffentlich da irgendwie, wie man in den USA immer sagt, Daylight zwischen die USA und Israel zu bringen. Und auch diese Meldung über die Geheimdienste ordne ich auch eher in diese Kategorie ein oder so. Also das ist so ein Flügel dieser MAGA-Bewegung, der eher diesen, ja, isolationistisch ist zu viel, aber auf jeden Fall mit so internationalen Aktivitäten ohnehin nicht zufrieden ist und der da versucht, womöglich auch schon im Hinblick auf die Zeit nach Trump, da irgendwie bestimmte Pflöcke einzuhauen, sozusagen, für die Zukunft.
Aber wie gesagt, also das ist ja etwas, wo man jetzt mal sagen muss, das betrifft nicht diese furchtbare Regierung in Israel, sondern das ist eine Angelegenheit, die wirklich die Bevölkerung betrifft. Weil, Israel im Dunkeln zu lassen, was die eigenen Pläne, von denen man selber nicht so ganz weiß, was sie eigentlich sind, ist nun ein Schritt, der ausgesprochen ja schon bedrohlich wirkt. Gerade auch vor der Lage im Libanon und in Gaza und so weiter und so fort nach 3 Jahren. Denn auch Israel steht ja momentan zwar als taktischer Sieger da, aber nicht als strategischer der ganzen Konflikte.
Ich habe ja da einen Bericht auch darüber, du hast es jetzt mehrfach angesprochen, die Israelis sind ja offenkundig vom Informationsfluss weitgehend ausgeschlossen, was die Verhandlungen oder Nichtverhandlungen oder wie immer man das nennen möchte, was da über die Bühne geht zwischen den USA und dem Iran betrifft. Also in dem Artikel war davon die Rede, dass die Israelis über diese Verhandlungen, über die Quellen, die sie selber im Iran haben, innerhalb des iranischen Regimes, mehr in Erfahrung bringen als aus den USA, wo sie einfach völlig im Dunkeln gelassen werden. Also auch das ist ja eine völlig wahnsinnige Vorstellung.
Während man jetzt eben zugleich sieht, die USA werden auch am Golf zunehmend als kein verlässlicher Partner wahrgenommen. Und in den ersten Tagen des Krieges war klar, die Emirate, selbst Katar, alle waren sozusagen extrem gegen den Iran, also eigentlich Verbündete. Und jetzt gehen diese ganzen Treffen, Geheimverhandlungen, Abmachungen, Diplomatie, für die der Nahe Osten bekannt ist, los. Das heißt, da werden auch arbeitet man auch am Plan B, wie man notfalls die Straße in Hormuz mit iranischer Hilfe aufkriegt, wenn die Amerikaner da nicht liefern. Und alle taktischen Gewinne, die es gab, gehen gerade strategisch verloren.
Ja, also wenn man diese Meldung von Trump ernst nimmt, dann ist dieses jetzt gerade wieder im Raum stehende großartige Abkommen ja nicht einmal großartig von den USA verhandelt worden, sondern er hat geschrieben, er war ja bereit zu bombardieren und hin und her. Und dann hat er plötzlich sozusagen Anrufe gekriegt aus Pakistan, Katar und ich weiß nicht, wem noch, die gesagt haben, warte mal, stopp, wir haben da was aus Baldowat quasi und blast das ab, es gibt ein tolles Abkommen. Also er ist ja nicht einmal nach seiner eigenen Schilderung noch irgendwie sozusagen hat er die Dinge in der Hand, sondern da geschehen halt von anderen Akteuren Aktionen, die sich eigentlich seiner Kontrolle entziehen.
So, und das Ganze jetzt vor dem Hintergrund, wo man ja immer vergisst, also das Einzige, was der Iran ist nicht der Verlierer Also mehr lässt sich über den Iran momentan auch nicht sagen. Ne? So. Das heißt, die Ökonomie ist am Ende, die Leute sind genauso frustriert, wie sie das von einem halben Jahr wollen. Das Regime ist genauso korrupt, wie es das von einem halben Jahr war. Das Ganze nur noch mal 6 Stockwerke tiefer. Bei einer extrem hohen Inflation und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ja nun nicht so, dass der Iran da als wahlweise Sieger oder irgendetwas aus diesem Konflikt herausgeht. Das Einzige, was der Iran tut, ist nicht als Verlierer aus diesem Konflikt hinauszukommen. Das heißt, die ganze Politik der Destabilisierung und so weiter und so fort, also das einzige Kapital, das der Iran hat, werden sie natürlich weitermachen, weil das ist das Einzige, was sie noch haben. Also ich würde ja immer noch Trump zugestehen, nicht, dass man das gesamte Navy und die Luftwaffen alles zerstört hat, aber ich meine, militärisch ist da schon sehr viel zerstört. Ja. Also die Perspektive ist ja auch nicht, wie das immer so gerne in den Medien steht, also jetzt kommt irgendwann mal ein Abkommen und danach ist alles irgendwie gut. Nein, dann wird es ja erst so richtig schlimm. Also die Perspektive ist ja sozusagen gruselig, dass es momentan katastrophal ist und natürlich dürfen wir aber nicht vergessen, die Straße in Hormuz, das betrifft jetzt Millionen von Menschen in Afrika, in Lateinamerika, in Asien mit Düngern, mit Preissteigerungen und so weiter und so fort. Die Welthandelsorganisation, der Ernährungsprogramm warnen ja vor den ganzen Folgen, die das gerade für die armen Länder auch hat, noch nicht mal für uns, ne? So, und dann ist der Punkt, okay, also irgendwann passiert mal irgendwas und dann ist die Situation vermutlich noch schlechter, als sie es vor dem 28. Februar gewesen ist.
Ja, und dann gibt es natürlich immer noch die Frage im Raum, was im Iran selber passieren wird.
Also
ich hatte letztens, so fix und so sicher sitzt das Regime ja trotzdem nicht im Sattel, wie jetzt auch gelegentlich
also der Eindruck. Nur mal, um dann zum Ende hin den Bogen wieder zu hier zu machen und auch nicht nur über Pessimismus zu reden. Wir haben letztens unsere Projektkolleginnen und Kollegen und Partnerorganisation Halabja besucht. Halabja ist ja sehr, sehr nah an der iranischen Grenze und es gibt eine enge Beziehung zum Iran, einfach weil nach der Bombardierung mit Giftgas 88 sehr viele Menschen aus Halabja in Iran geflohen sind und einfach da die Grenze zum Teil, also auf der Hälfte der Berge ist, ne? So, also man hat auch familiär unheimlich viele Kontakte. Und Halabja ist ja in Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre so ein Gebiet gewesen, das von radikalen Islamisten dann kontrolliert gewesen. Also Al-Qaida saß da und erst die Amerikaner haben die dann da ja 2003 rausbombardiert. Warum wir auch immer sehr viel da arbeiten, um einfach so ein bisschen da Alternativen zu dem, was die Jungs da gemacht haben. Nach 2003 war das wirklich, durften Frauen im Prinzip auch nicht auf die Straße gehen. Wir haben dann Frauenzentren gemacht und so weiter. Du hast nie eine Frau oder ein Kopftuch gesehen und so weiter. Und jetzt, als wir da waren, meinten sie, wir haben ein neues Restaurant aufgemacht, lass uns da Mittag essen. Und das war ein Restaurant, wo fast nur Frauen drin saßen. Die Managerin war eine iranische Kurdin und es gab iranisches Essen, super Stimmung. Und das war aber, wo du richtig merkst, das sind die kleinen Veränderungen. Ne? Also das hätten wir uns vor 20 Jahren nicht vorstellen können. Und das sind dann eben sozusagen iranische Kurden, die hier, das ist ganz vieles, nach irakisch Kurdistan kommen, um hier Business aufzumachen, Cafés und eben ein Leben zu haben. Und wenn du mit denen redest, um was wir getan haben, dann kommt genau das, wo wir eigentlich schon mal 3 Monaten drüber gesprochen haben. Also, dass man sich wirklich gedacht und gehofft hatte, das Regime wird gestürzt und man hat dieselbe Zukunft im Iran, die man sich hier im Kleinen auch jetzt in irakisch Kurdistan aufbauen kann. Und wenn das vorbei ist, dann meinte sie, auch alle Familienmitglieder und Bekannte, die sie noch hat, sind alle jetzt am Überlegen, wie da rauskommen. Was ich absolut nachvollziehen kann.
Wir haben bei unseren bisherigen Gesprächen, also wir nicht, ich habe dich gezwungen, sozusagen immer zum Ende unserer Gespräche einen Blick in die Kristallkugel zu werfen. Ich würde sagen, das sparen wir uns dieses Mal. Vielleicht sollten wir die Voraussagen dann doch den Astrologie-Seiten auf den Zeitungen überlassen, als uns darin zu
machen wir ergehen. Das wie mit meinem Flug am Mittwoch, sich zu sagen, man entscheidet morgens, ob man der Flieger geht oder ob man in die Türkei fährt oder ob man hier bleibt. Man ist auch viel, viel tiefenentspannter, als wenn man sich Gedanken über eine Zukunft macht, die man eh nicht mitgestalten kann und von der wir inzwischen eh wissen, dass sie nicht mehr nach den Regeln von früher irgendwie funktioniert.
Ja, und sollte wieder erwarten, was Positives passieren, kann man immer noch sagen, man hat es schon immer gewusst.
Beziehungsweise man freut sich, wenn etwas Positives passiert, und wenn etwas Negatives passiert, ist man nicht überrascht.
Gut, dann, lieber Thomas, danke an dieser Stelle für die Zeit, die du dir wieder genommen hast, und natürlich auch an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, danke für die Zeit, die Sie uns gespendet haben. Falls Ihnen das Video gefallen hat, falls Sie unsere anderen Videos mögen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie den berühmten Daumen hoch da, kommentieren Sie auf unserer YouTube-Seite, das alles hilft natürlich unserem Algorithmus, von dem heute so viel abhängig ist, auch in dieser virtuellen Welt. Ansonsten, ja, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.